So, ein Spreeblick-Podcast der besonderen Ausgabe, nämlich zum... Eigentlich ist es eine kleine Geburtstagsfeier, die wir hier haben. Ich habe eine Tasse schwarzen Kaffee, wir haben viel Wasser und Stefan Zilch sitzt vor mir und wir werden über den ersten Geburtstag von Spotify Deutschland reden. Richtig?
Ganz genau, ja.
Wir haben erstmal vielen Dank und herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Bist du von Anfang an, also vom Deutschlandstart an dabei?
Nicht oder? Ganz, nee. Ich kam erst im, also der Deutschlandstart war ja, wie gesagt, am 13.03. im letzten Jahr und ich kam im Mai dazu, Anfang Mai.
Okay.
Also ein paar Wochen Verspätung.
Wo warst du vorher?
Ich war, wie gesagt, vorher lange Zeit bei MySpace. Dazwischen war ich nochmal bei Medvertise. Das ist eine Firma, die sich mit Mobile Advertising beschäftigt. Und davor war ich ja lange Zeit im Marketing und auch Vertrieb bei T-Online im Portal. Da, als es noch T-Online hieß, das ist ja jetzt alles eins. Also insofern kommt schon viel bei meinem jetzigen Job zusammen, was ich damals so gemacht habe. Also sozusagen Internet, Marketing, Vertrieb, Musik, Social Media, Mobile, all das spielt ja bei uns hier eine Rolle.
Was ist die letzte Playlist, die du angelegt hast bei Spotify?
Die letzte war gar keine, die ich selber angelegt habe, sondern das Schöne ist, man kann mittlerweile einfach Playlisten folgen. Das war eine von Trente Möller, der eine tolle Playlist hat. Und die ist dann sozusagen, dadurch, dass ich ihm folge und dadurch, dass ich seine Musik höre, habe ich das eben gesehen, dass er eine Playlist angelegt hat. Und die habe ich einfach sozusagen adaptiert.
Wir sind damit nämlich mittendrin. Ich hab das so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben ja Fragen gesucht auf Spreeblick und tatsächlich war ich ziemlich beeindruckt davon, wie intensiv sich die Leute doch mit Spotify auseinandersetzen. Nicht der einzige Streaming-Flatrate-Dienst, den es gibt, aber im Moment der, über den am meisten gesprochen wird, was sicher viele Gründe hat. Da sind eine Menge Fragen und Anmerkungen und auch Benutzergeschichten zusammengekommen, die ihr wahrscheinlich auch verfolgt habt oder das noch tun könnt. Ich habe es so ein bisschen aufgeteilt. Lass uns erstmal so ein bisschen über Benutzung und Technik reden, Künstler dann gehen wir ein bisschen ins Repertoire und dann kommen wir zum Business. Dann wird es nämlich richtig spannend. Im Moment sind wir aber noch so bei Benutzung und Technik und mit den Playlists sind wir ja mittendrin. Viele Leute wollen da ein bisschen mehr Komfort haben in den Playlists. Also zum Beispiel Playlists sortieren, nicht immer nach dem, wann habe ich das da reingepackt, sondern sei es auch nur alphabetisch oder nach Album, nach Künstler oder solchen Geschichten, nach Aufnahmejahr. Außerdem wollen sie die Songs besser löschen können aus einer Playlist und so. Und überhaupt, das geht mir ja leider auch so, muss ich sagen, als Freund von Spotify und trotzdem so, was die App und Bedienung angeht, da bin ich noch nicht ganz zufrieden. Was ist da euer Stand der Dinge?
Ja, wir sind da auch nicht hundertprozentig zufrieden, weil wir sind ja selber alle auch Fans und Benutzer. Also das Thema mit den Playlist-Sortieren, das verfolgt uns ja, glaube ich, schon ewig. Ne? Also insofern, da arbeiten wir dran. Wie wir das machen ist, wir haben im Prinzip eine Community, wo wir diese ganzen Vorschläge sammeln. Die Vorschläge, die auf deinem Blog oder die du jetzt auch erwähnt hast, die dort kommen, die sind uns schon alle bekannt und an denen wird überall gerade gearbeitet. Das heißt, wir haben schon mittlerweile einen ziemlich hohen, wie sagt man, so eine hohe Frequenz, hohe Release-Frequenz, wenn wir neue Versionen veröffentlichen und so weiter, um das einfacher zu machen. Das heißt eben genau diese Funktionalitäten, die werden einfacher sein. Was du auch angesprochen hast, dass es manchmal ein bisschen kompliziert ist, auch das deckt sich mit unseren Erfahrungen. Es ist etwas zu kompliziert, zum Beispiel neue Musik zu finden und so weiter. Ich kann die Suche kann ich toll benutzen. Ne? Also ich kann jede Band da eingeben, drücke auf Return und dann habe ich alles da und kann es mir anhören. Das ist schon ganz nett. Aber alles weiterführen, da wirklich zusätzliche Funktionen und so weiter, das wird in Zukunft wesentlich vereinfacht werden. Also gibt es bei uns auch ein das ist eine große, wichtige Strategie bei uns, die sich eben auch Discovery nennt. Das heißt also das Entdecken von neuen Künstlern, wie man denen folgen kann, wie ich zu neuer Musik komme. Das wird in wenigen Wochen schon gelauncht werden oder wird zum Teil jetzt schon gelauncht. Also das rollt gerade aus, wie man so schön sagt in unserer Branche.
Also Rollout.
Genau, und das werden die Nutzer schon in wenigen Wochen sehen, dass es da immer weitere neue Funktionen gibt.
Da sind wir dann auch schon eigentlich bei einer anderen Frage, nämlich Künstlerabos. Sowas wird es dann in näherer Zukunft auch geben. Also, dass ich sagen kann, okay, ich stehe auf was stehe ich denn? Ich stehe auf Jake Buck und sobald der irgendwas Neues veröffentlicht, möchte ich davon wissen.
Ganz genau. Das ist jetzt schon, also das ist jetzt gerade im Rollout, wenn wir das Wort nochmal benutzen wollen. Also das funktioniert immer so, dass wir solche Funktionalitäten eben immer so langsam immer ein paar Prozent mehr Nutzer sozusagen zur Verfügung stellen, und das findet jetzt gerade statt. Also einige Nutzer können das schon. Das ist, ich weiß nicht, ob das ein Zufallsgenerator ist, aber einige meiner Freunde können schon direkt Künstlern folgen. Ich kann das sowieso, weil wir natürlich sowas vorher immer testen. Aber das wird dann möglich sein, sämtlichen Künstlern zu folgen, die ich gut finde, aber eben auch Freunden zu folgen, von denen ich weiß, deren Musikgeschmack ist für mich relevant, weil die für mich so ein Kurator sind oder irgendwie eine Bezugsquelle für eine bestimmte Musikrichtung. Ich werde Magazinen folgen können, die für mich wichtig sind, die Reviews machen und so weiter. Also das ist in wenigen Tagen eigentlich alles Realität.
Wahrscheinlich schon, wenn dieser Podcast online ist. Nein. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr könnt hier schon auf die wahrscheinlich Alpha- und Beta-Funktionen zugreifen, die da irgendwann mal kommen sollen. Jetzt musst du natürlich erzählen, was da noch alles so passiert. Hast du nicht irgendwas total Spannendes, wo die Leute sagen, oh ja, das will ich auch haben?
Also ich habe das eben schon so angesprochen. Also was sich im Wesentlichen verändern wird, ist die Art und Weise, wie wir neue Musik finden. Und die eben momentan im alten, sage ich mal so, und aktuellen Spotify noch sehr stark von der Suche geprägt ist.
Ja, weil die Neuheiten sind furchtbar. Ich meine, ich weiß jetzt, dass Sido ein neues Album hat nach fünf Wochen. Aber
und die Neuheiten werden zum Beispiel komplett auf dich individualisiert werden, werden sich komplett auf deine Hörgewohnheiten, deine Playlists anpassen, werden dir Vorschläge geben für Konzerte in deiner Nähe, weil die wissen dann eventuell auch, wo du wohnst. Du wirst Bands bekommen, wo du reinhören kannst, die zu anderen Bands passen und so weiter. Also genau diese Funktionalitäten werden alle in diesem Neuheitenbereich sich widerspiegeln.
Da sind wir dann schon so ein bisschen in der Technik. Mehr Metadaten werden ganz oft gefordert. Also sowas wie, wie oft habe ich diesen Song schon gehört? Was sind meine meistgehörten Songs und so? Also Sachen, die man teilweise aus iTunes und aus anderen Playern kennt. Das kann man aber noch weiter fortsetzen und die natürlich dann auch über eine API durchaus austauschbar werden mit anderen Diensten wieder. Also ihr seid ja schon mit einigen Diensten verknüpft und ihr habt die systeminternen Apps. Aber, also einmal Metadaten, Ausbau, Fragezeichen und dann die Frage nach Verknüpfung mit anderen Diensten, zum Beispiel mit Last.fm. Es wäre halt wahnsinnig praktisch, wenn man das, was man auf Spotify viel hört, auch gleich auf Last.fm reflektieren könnte und so.
Genau, also zu diesen Daten, also wie wir das momentan eben machen, dass wir natürlich solche Daten haben, aber momentan ist es eben so, dass wir die mit den Labels und mit den Rechteinhabern natürlich teilen. Also wenn ich jetzt ein Label bin und die Musik auf Spotify stelle, dann sagen wir denen schon, dann geben wir denen schon tolle Reports, dass die sehen können, welcher Künstler, wie oft gestreamt, in welcher Region, von welchen Nutzern, welche Songs fanden die Leute toll, welche vielleicht fanden sie nicht so toll. Man kann da natürlich sehr viel erkennen. Also wir wissen, dass Labels, Künstler teilweise ihre Tourpläne machen nach den Streaming-Daten, weil sie sehen, dass die Nutzung in Süd- oder Westdeutschland oder irgendwo anders besonders hoch oder überdurchschnittlich ist. Also insofern für unsere Lizenzgeber oder für unsere Partner haben wir solche Tools schon und solche Auswertungen. Für den privaten Nutzer momentan noch nicht, aber da bin ich mir auch sicher, dass auch das schon eine Anmerkung ist, die auch bestimmt schon andere gemacht haben und die wir dann eben auch sammeln. Wir sammeln alle solche Anmerkungen. Also wir haben dafür eine Community. Alles, was sich Nutzer wünschen, wird dort sozusagen auch behandelt, wird dort besprochen. Also wir sammeln da viel.
Wo ist denn die technische Basis eigentlich für diese Produktionsseite der Apps und jetzt dem Webinterface, was wahrscheinlich dann auch für Linux-Nutzer wieder spannender wird und so weiter? Also ihr sammelt zum Beispiel auch von deutschen Nutzerinnen und Nutzern irgendwie den Input, gebt den dann weiter oder wo ist denn da die Zentrale?
Also die Zentrale ist eine Community, die findet auf unserer Website statt, die ist allerdings englischsprachig und die ist auch moderiert. Da sind auch unsere Entwicklungschefs sozusagen, lassen sich dort blicken. Oder wir haben dort so Moderatoren, Blogger, so im Prinzip, die das Ganze auch moderieren. Und dort läuft sehr, sehr, sehr viel auf an solchem Feedback. Wir machen regelmäßig so Hackweeks und so weiter und so fort, wo eben wirklich auch Entwickler eingeladen werden mit tollen Ideen, die dann irgendwie innerhalb von einem Nachmittag eine App an den Start bringen, was uns allen die Sprache verschlägt und die Kinnlade runtergeht. Also wir sind da schon sehr, sehr rege in dieser Community unterwegs. Genau. Aber es ist natürlich, wie gesagt, das ist alles über diese Developer-Plattform. Also insofern, es gibt externe Entwickler, die darauf entwickeln oder eben wir selbst auch.
Und wo wird das dann umgesetzt?
In Schweden.
In Schweden,
okay. Genau, also wir sind ein schwedisches Unternehmen und unser Haupt, ja, unser Hauptquartier ist in Stockholm und dort sitzen auch fast alle Mitarbeiter, die mit Produkt und Technik zu tun haben.
Und dann gibt es ja hoffentlich auch möglichst schnell bald mal eigene IDs für einzelne Bands und Künstler, oder? Also was ich meine ist, ich habe ja jetzt viel Erfahrung mit meiner eigenen Band sammeln können im digitalen Vertrieb und erstaunlicherweise schafft es nur iTunes, eine Band, die einen Namen hat, den ein anderer Künstler auch hat, also in unserem Fall ist es Plan B, es gibt den englischen Hip-Hopper Plan B, so, und wir tauchen in fast allen, also es ist nicht nur ein Problem von Spotify, sondern überall tauchen wir mittendrin auf, das heißt, du rufst die, die Daten von dem Engländer auf und dann sind da unsere Alben drin und umgekehrt genauso. In dem Fall profitieren wir jetzt wahrscheinlich eher davon, ich wäre fest davon ausgegangen, dass eine Band einen Künstler eine ID kriegt und die ist unverwechselbar und offenbar ist da aber ziemliches Chaos.
Das weiß ich nicht wirklich, wie das funktioniert, muss ich ehrlicherweise gestehen. Genau, also das ist, findet nicht hier vor Ort statt und das machen unsere Kollegen dort. Aber auch da würde ich immer vermuten, es kam schon häufiger vor, dass es zwei Bands mit gleichem Namen gibt. Also das Problem muss bekannt sein. Also ich hoffe einfach nur, dass sie das schnell genug lösen. Aber es sind, wie gesagt, wir sind dann auch noch eine relativ junge Firma. Das heißt, können dann nicht alle Probleme zur gleichen Zeit beheben. Das weiß ich selbst immer, wenn wir hier vor Ort eins haben und sagen, hier Leute, ändert das mal, dann heißt es immer, okay, da ist die Roadmap, was schmeißen wir jetzt runter, wie priorisieren wir das? Also insofern, wir können natürlich immer eins nach dem anderen machen. Aber das, wie gesagt, das ist ein Problem. Ich habe das selbst auch schon festgestellt und also dann werden das andere Leute auch schon gesehen haben bei uns und werden das ändern.
Ich schicke mal einen Fax, dann müssen wir das machen. Ja. Es geht ja sogar bis auf die Songs runter. Also dass du zum Beispiel, wenn in einem Album ein Songtitel vorkommt, dann hat sich da plötzlich die Live-Version in das offizielle Album gemischt in der Listung oder also so eine Fälle gibt es dann auch. Die Songs brauchen wahrscheinlich auch, aber das ist vielleicht jetzt auch viel zu viel Technik. Gibt es euch irgendwann auf der Xbox mal?
Gute Frage.
Nächste Frage.
Nee, also grundsätzlich ist natürlich dieses Verwaltungsthema und technische Partnerschaften, solche Anbindungen, ist für uns ein Riesenthema. Also das ist, wir sprechen natürlich mit allen Plattformen, Geräten, mit denen man Musik hören kann. Also insofern ist das ein Thema, ob jetzt Xbox das nächste ist oder andere. Natürlich arbeiten viele auch an eigenen Diensten, die sie gerne mit ihren Geräten verknüpfen möchten. Aber wie gesagt, überall, worüber man Musik hören kann, ist für uns ein relevanter Hardware-Partner.
Ihr solltet mit der unbedingt mal reden, weil ich habe neulich jemanden von Microsoft getroffen und habe ihm die gleiche Frage gestellt und er hatte von Spotify noch nie gehört. Ja. Was ich dann schon ein bisschen erstaunlich fand, wenn man sich mit so einer Entertainment-Plattform wie Xbox auseinandersetzt, aber auch das gibt es also noch. Insofern, gut, müssen wir also auch warten. Aber ich habe gerade schon mal gesagt, Stichwort Webinterface, ist das was ihr ansteuert für die Desktop-Rechner oder bleiben die Apps erhalten? Also die
beides.
Beides, also ihr werdet beides weiter behalten?
Ja, also was heißt behalten? Der Webplayer ist noch nicht da, der wird aber kommen. Mhm. Und die Desktop-App wird deswegen aber nicht abgelöst, sondern die wird auch bleiben. Das sind im Prinzip ein bisschen unterschiedliche Nutzungsszenarien, wenn man so will. Wir bekommen viel Post eben auch von Nutzern, die sagen, ich kann Spotify nicht installieren, ich möchte gerne im Büro hören, habe keine Administrationsrechte auf dem Rechner, ich kriege das hier nicht drauf, da muss ich jetzt mal einen von der IT holen und so weiter und so fort. Für so eine Nutzung, so eine Zwischendurch oder im Büro und so weiter, Nutzung ist so ein Webplayer ganz gut und schnell und so weiter. Für wirklich, so ich sag mal so, meine Bibliothek, alles was ich tue, höre und mache, dafür ist die App, sozusagen die Desktop-App, schon immer noch die bessere Destination, die ist einfach schneller, die kann immer mehr Funktionen haben, als es ein Browser kann.
Wir sind eigentlich schon fast jetzt in diesem zweiten Punkt, den ich mir notiert habe, nämlich im Repertoire. Es gibt ganz viele Leute, die wollen noch mehr bezahlen. Was ich tatsächlich, das ist ja immer so ein bisschen entgegen der ganzen Gerüchte online, von wegen, ne, die Leute zahlen alle nichts. Stattdessen ist bei mir auf den verschiedenen Kanälen, also Twitter, Facebook und bei Spreebeck selbst natürlich, ein paar Mal aufgetaucht, dass die Leute erstens fragen, warum gibt es eigentlich keinen Pay-per-Track? Also, dass ich sagen kann, okay, den Track will ich jetzt aber wirklich in Anführungszeichen besitzen oder so lizenzieren, wenn wir im juristischen Fachjargon bleiben, dass ich ihn auf dem Rechner habe und auch auf mein Handy kopieren kann oder so oder im Auto abspielen kann. Zu Autos kommen wir bestimmt später nochmal. Und warum gibt es keinen Donate-Button? Also warum kann ich nicht auch sagen, so dem Künstler will ich jetzt aber per Flatter, PayPal, wie auch immer oder irgendwelche anderen Zahlungsdienste noch mehr zukommen lassen. Jetzt vermute ich, dass das gut ist, nicht unser Geschäftsmodell. Aber ist das was ihr schon öfter gehört habt, dass die Leute gerne gezielt Künstlern mehr zukommen lassen wollen?
Offen gesagt, nein. Okay. Also grundsätzlich sind natürlich die meisten Nutzer interessiert, irgendwie ein Produkt kostenlos zu nutzen. Das ist ja auch einer der Vorteile von Spotify, dass ich das natürlich auch kostenlos nutzen kann. Ne? Also für die Nutzer, die natürlich gerne sogar mehr zahlen möchten, das ist eine interessante Perspektive, die wir mal verfolgen müssten. Es ist natürlich nicht so ganz leicht, weil natürlich viele immer vergessen, dass wir ja gar nicht mit einzelnen Künstlern zusammenarbeiten. Das könnten wir ja gar nicht, sondern wir arbeiten nur mit Labels zusammen, also mit denen, die Rechte haben an der Musik. Wir wollen möglichst viel Musik auf der Plattform haben, also müssen wir mit denen sprechen, die Rechte haben. Rechte haben die Labels und die GEMA sozusagen als Verwerter. Das heißt also, wir müssen mit denen sprechen und das sind auch diejenigen, die die Umsätze sozusagen, das, was wir ausschütten, von uns bekommen und die verteilen das dann weiter. Das heißt also, so ein Spendenbutton, die so charmant die Idee auch ist, würde aber bedeuten, dass wir eigentlich mit jedem einzelnen Künstler einen Vertrag schließen müssten. Das wäre natürlich ein extremer Aufwand. Wenn man sich überlegt, wir haben jetzt schon über 300.000 Labels allein bei uns drauf. Das sind nur Labels, die dann schon als oder über Aggregatoren und so weiter, die da bei uns angeschlossen sind. Das heißt, ist einfach, wie gesagt, vom Geschäftsmodell wäre das eine große Herausforderung, das alles umzustellen, sozusagen auf einen persönlichen Umsatz für jeden Künstler. Ja.
Ist denn, wenn wir jetzt schon bei der Zusammenarbeit mit den Labels sind, wir werden natürlich gleich beim Geschäftlichen auch nochmal ein bisschen ans Eingemachte gehen. Ich hoffe, dass du ein paar Sachen tatsächlich auch beantworten kannst bzw. darfst. Aber es gab oft, einmal gab es die Frage nach dem Teilnahmeprozedere für Künstler, die zum Beispiel unabhängig sind. Kann man relativ schnell beantworten. Es gibt ein paar Dienstleister, die das machen, genau, für freie Künstler, die sich dann darum kümmern. Vielleicht kann ich dir auch mal ein paar davon verlinken, einfach in dem Artikel dazu.
Ja.
Man kann dann über diese Dienstleister gehen und sowohl bei Spotify als auch bei anderen oder auch bei iTunes oder so vertreten sein als freier Künstler. Aber wie geht ihr selber denn um, A, mit Neuerscheinungen? Da gibt es ja scheinbar doch andere Wertungen. Also ich glaube, es gibt Alben, die finde ich zum Beispiel bei der Konkurrenz, bei Audio oder so, zuerst, dann erst bei euch. Und es gibt auch den umgekehrten Fall. Ich finde es bei Spotify, aber bei einem anderen nicht. Woran liegt das? Also warum gibt es da nicht eine Gleichstellung, wenn die Labels doch tatsächlich mit allen Streamingdiensten zusammenarbeiten?
Ich würde behaupten, diese Gleichstellung gibt es. Ich glaube, da gibt es lediglich Verschiebungen, die sich mal so um ein paar Stunden oder sowas drehen können. Also wenn freitags tatsächlich neue Alben kommen, dann gehen bei uns schon die Kommentare irgendwie auf den Profilen los, wo bleibt das Album, wo bleibt das Album, weil natürlich die Fans dann fast minütlich irgendwie da ihren Player aktualisieren und das liegt einfach daran, dass wir das nicht so schnell genug schaffen. Also wir laden pro Tag 20.000 Songs hoch, ne? Also 20.000 Songs pro Tag, die hochgeladen werden, vorher in diese Formate umgewandelt werden. Wir haben ein sehr anspruchsvolles Audioformat und glaube ich daher auch die beste Soundqualität. Ich kann mir vorstellen, dass es dadurch einfach auch ein bisschen länger dauert, bis es alles zur Verfügung steht. Also wir sind da immer bemüht, es irgendwie so schnell wie möglich an den Start zu bekommen. Wenn das mal einen Tag später ist, dann ist das für den Fan und wie mich selber auch dann mal ärgerlich. Aber
wie läuft denn die Qualitätskontrolle, weil du gerade bei der Qualität der Audios warst? Das wird alles nochmal bei euch konvertiert oder schicken die Platten, die Labels das rüber? Also die kriegen eine Anforderungsliste, das und das Format in der und der Qualität und dann wird stichprobenartig getestet oder wird technisch getestet, ob das auch dem entspricht. Also ist das wirklich 320?
Ja.
Okay.
Ja. Also in fast allen Fällen, also zumindest bei aktuellen Aufnahmen und so weiter, ist das alles auf dem Standard, ja.
Okay.
Vielleicht ergänzend, ich weiß nicht, also kann man auch auf Tobacco machen. Es ist natürlich so, dass die Labels momentan auch sehr viel ausprobieren, ne? Und gucken halt, okay, was passiert dort, was passiert dort. Es gibt dann extra Content, mal hier zum Beispiel ein Remix, was nur dort gespielt wird. Ist alles Neuland. Ne?
Okay.
Das muss man sich auch so vorstellen. Und auch von deren Marketing und Produktseite ist natürlich auch viel rumgespielt. Okay, welcher Track funktioniert vielleicht bei der Zielgruppe am besten und so weiter. Und deswegen hat man manchmal auch Verschiebungen, dass wir, also ich meine, Metallica ist auch nur bei uns für einen gewissen Zeitraum.
Gut, aber das haben wir natürlich mit denen exklusiv vereinbart. Ja, aber wenn jetzt irgendwie ein Song einen Tag später erst drauf ist oder ein Album oder sowas, dann ist das einfach nur,
weil es einfach sich verzögert hat.
Weil da einfach nicht so viele Leute arbeiten, wie man wahrscheinlich glaubt und das einfach ein bisschen, die dann einfach auch mal ein bisschen später dran sind.
Die Stimme aus dem Hintergrund war übrigens gerade nicht Stefan, sondern Marcel, der da müsst ihr nochmal zurückspulen und lauter stellen dann. Aber wahrscheinlich ist es trotzdem gut zu hören. Wir bleiben jetzt trotzdem nochmal bei den Künstlern. Es gibt ja einige, gerade in Deutschland gibt es einige große Namen, die selber Label sind. Dann kann man natürlich gleich mal die Ärzte und die Hosen ansprechen. Die sind beide, soweit ich weiß, noch nicht bei euch vertreten. Was bestimmt wehtut. Und warum sind die nicht bei euch? Da wird das Wasserglas nochmal abgestellt.
Stell ich es nochmal hin, genau. Dass es wehtut, ist absolut richtig. Genau, also mir persönlich und auch uns irgendwie tut jeder Künstler weh, der nicht auf Spotify ist. Weil wir glauben, dass es schade ist für die Fans. So, also weil die Musik ist natürlich trotzdem, die kann ich überall bekommen. Also das ist ja die Diskussion, die wir generell führen mit den Labels, dass im Prinzip im Internet ist nichts mehr exklusiv. Ich kann alles finden. Also insofern der Künstler, der bei uns nicht drauf ist, den finde ich aber trotzdem woanders. Und dort, wo ich ihn finde, bekommt er eben keine Einnahmen geteilt, hat er eventuell auch gar keine Promotion-Wirkung und da macht man sich noch strafbar, wenn man sich das anhört. Also insofern tut es uns immer weh, wenn die Künstler nicht bei uns vertreten sind und wir sprechen mit den allen natürlich oder eben auch mit den Labels, um die davon zu überzeugen. So wie bei Metallica, wo wir es geschafft haben, bei den Red Hot Chili Peppers haben wir es geschafft. Irgendwann mal im letzten Jahr gab es auch mal die Diskussion oder noch im vorletzten Jahr bezüglich Coldplay und Adele. All diese Künstler, große Künstler sind bei uns drauf. Manche eben wieder drauf oder manche zum ersten Mal drauf. Im Prinzip ist es eine Diskussion, die relativ einfach ist. Neue Technologie schreckt natürlich auch immer erstmal ab. Also auch damals, als iTunes gestartet ist, sind sehr, sehr viele Künstler wollten nicht auf iTunes vertreten sein, weil die es abgelehnt haben, dass man einzelne Songs downloaden kann und gesagt haben, ich möchte eigentlich nur, dass man mein Album als Ganzes kaufen kann. Und heute fragt dort kein Mensch mehr nach. Also insofern ist es erstmal ein anderes Modell. Es ist ein anderes Modell, wie Menschen Musik hören, auch wie sie dafür bezahlen. Und das löst natürlich bei bestimmten Künstlern erstmal Ängste aus. Und deswegen sprechen wir mit denen sehr intensiv, haben dafür sogar eine eigene Abteilung, die eben auch wirklich dieses Geschäftsmodell erklären, dass erstmal auch die Nutzung über Spotify überhaupt gar nicht andere Umsätze kannibalisiert. Also es gibt überhaupt gar keinen Beweis, dass wenn die Musik auf Spotify draufsteht, dass man deshalb weniger CDs verkauft oder weniger Downloads verkauft.
Jetzt ist es ja aber so, dass die Ärzte und die Hosen nicht deswegen bei euch nicht sind, weil sie da irgendwie sich mit der Technologie noch nicht anfreunden können oder so, sondern weil sie ganz klar sagen, das ist einfach nicht genug Geld, was ich verdiene. Und damit sind wir fast unmerklich in den Business-Bereich gerutscht. Aber
wenn sie bei uns nicht drauf sind, weiß ich gar nicht, wie sie dann sagen können, ob das nicht genug Geld ist, was sie verdienen.
Naja, da sind wir natürlich bei der Frage, verdienen denn alle gleich? Als Labels oder Künstler oder Urheber?
Das verdienen die am meisten gehört werden.
Das ist klar, aber kriegt jeder für das Hören eines Songs am Ende das gleiche Geld?
Das wissen wir nicht. Das sind ja deren Verträge mit den Labels. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe.
Okay, dann kriegen die Labels alle das Gleiche.
Also das sind unsere Label-Deals. Also die können wir natürlich jetzt nicht offenlegen, aber natürlich ist uns an jedem Künstler gelegen. Und ist natürlich schwierig
zu sagen,
das eine Label ist uns ein bisschen mehr wert als das andere, weil das macht ja für den Nutzer gar keinen Unterschied, welches Label dahinter steht.
Aber es klingt ja schon so, wenn einzelne Label-Deals gemacht werden und die nicht offen sind, dann gibt es keinen Standard-Deal, sondern es gibt dann einzelne Deals mit den einzelnen Labels.
Ganz genau.
Okay.
Das auch noch für jedes Land.
Und das für jedes Land. Und das bedeutet am Ende wahrscheinlich, auch ich sage, jetzt stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, das musst du auch nicht, musst du gar nicht so sagen, aber das, ich nehme mal schon an, dass es dann unterschiedliche Deals gibt. Es gibt es ja im normalen haptischen Vertrieb auch. Also ja,
ich würde auch ich weiß es tatsächlich wirklich nicht. Mhm. Insofern kann ich es nicht beurteilen. Aber das Thema Payouts sozusagen für den Künstler liegt sozusagen gar nicht bei uns, weil wir gar nicht an Künstler auszahlen, sondern immer an die Rechteinhaber. Das heißt also, das ist ein Vertragsverhältnis, wo wir selber gar keinen Einblick haben.
Ja, aber es wäre ja zu vermuten, dass eine Band wie Metallica überzeugt man ja nicht, indem man sagt, wir sind aber echt okay, wirklich, sondern wahrscheinlich am Ende, indem man sagt, na gut, dann gibt es halt nochmal einen Cent mehr oder so.
Naja, Metallica hat ja jetzt auch selber sozusagen, ja, die sind ja auch ihr eigenes Label. Also insofern, die haben ja auch lange gewartet, bis sie sozusagen dort selbstständig waren und können eben jetzt auch für sich selbst sozusagen das, ja, die Umsätze da einfach einstreichen. So. Also ich glaube, dass unsere Payouts sehr, sehr gut sind. Ich glaube einfach, dass Und das soll jetzt gar nicht so negativ klingen, dass wir noch ein bisschen überschätzt werden. Wir sind noch gar nicht so groß, wie man gemeinhin annimmt, weil unsere Marke halt relativ bekannt ist. Also sehr, sehr viele Menschen kennen Spotify und nutzen auch Spotify, aber wir haben ja jetzt gerade wieder neue Zahlen kommuniziert. Also wir haben momentan 24 Millionen Nutzer, weltweit aktive Nutzer. Das ist ja eigentlich nichts. Also insofern, wir sind ja schon stolz drauf, aber es ist eigentlich eine sehr, sehr kleine Zahl. Insofern haben wir natürlich...
Das sind auch insgesamt Nutzer, nicht Premium-Nutzer unbedingt.
Das sind insgesamt aktive Nutzer, genau. Die Premium-Nutzer davon sind 6 Millionen.
Okay.
Also knapp ein Viertel, genau. Und das ist für uns ist das schon eine tolle Zahl. Wir sind damit tatsächlich schon echt ein wichtiger Player in der Musikindustrie. Ne? Wir sind schon die zweitwichtigste Einnahmequelle so digital für die Musikindustrie nach dem Download-Geschäft. Aber nochmal 24 Millionen aktive Nutzer. Das hat in Deutschland, ich weiß gar nicht, Facebook alleine nur in Deutschland. Mhm. Also insofern ist für uns natürlich wichtig zu wachsen und größer zu werden. Und dann wird auch das Thema eben Payouts und was bleibt übrig und was haben die Künstler in der Kasse, wird das ein ganz anderes Thema sein. Natürlich ist uns das bewusst und schmerzt es jedes Mal, wenn da ein Tweet irgendwie kommt, irgendwie so Spotify zahlt nicht. Man muss natürlich aber den Zusammenhang sehen. Wir sind gerade mal ein Jahr in diesem Land. Die meisten Menschen in Deutschland sind noch nicht Spotify-Nutzer. Manche Künstler sind auch noch gar nicht so bekannt. Also insofern braucht man einfach ein bisschen Geduld.
Was aber die Option offen hält, also das kannst du jetzt wahrscheinlich auch nicht beurteilen oder in Stein gemeißelt sagen, aber das klingt so, als ob man diese Vergütung für Künstler und Urheber, da kommt ja einiges zusammen, also das musst du ja einmal an die Verwertungsgesellschaften zahlen, wie GEMA und so weiter, dass die Urheber Geld kriegen, an die Labels, damit die Künstler Geld kriegen und die Labels zocken sich auch noch was ab und so weiter. Wenn aber Künstler im Netz schreiben, also es bleiben am Ende zwischen 0,2 und 0,3 Cent für einen abgespielten Song bei ihnen, dann würdest du denen sagen, das soll aber alles besser werden, weil wenn wir größer am Markt sind und wenn wir da mehr Power haben, dann können wir auch mehr an die Künstler und Urheber und Labels auszahlen. Weil das klingt erstmal natürlich wirklich wenig. Wenn du das ausrechnest, ist das schon ein Kracher, dass du nach, keine Ahnung, 80.000 Plays oder so irgendwie 200 Euro überwiesen kriegst als Künstler. Das ist schon krass.
Also deckt sich nicht mit unseren Rechnungen, kann ich dir noch sagen.
Okay, wie sieht die aus?
Die geben wir nicht preis, aber insofern deckt sich das auch nicht mit den Erfahrungen. Wir wissen ja auch selbst, was wir zum Beispiel in Deutschland an erfolgreiche Künstler im letzten Jahr teilweise auch ausgezahlt haben. Also wir wissen das.
Aber warum ist es eigentlich so schwer, über diese Zahlen zu reden? Also warum ist es?
Ich respektiere das. Also das sind einfach mal Vertragsdetails, die haben in der Öffentlichkeit gar nicht zu suchen.
Naja, aber ich weiß doch, ich kann auch bei einer CD, bei einem Vinylalbum, es gibt Plattenfirmen, wo man durchaus auch darüber redet. Also mir ist schon klar, dass das immer sehr unterschiedliche Zahlen sind. Das heißt, man kann einfach nicht sagen, Spotify, erstens kommt es nochmal auf den Deal, an den der Künstler mit dem Label hat, ganz klar. Aber es wäre doch trotzdem relativ leicht zu sagen, so wie iTunes es auch macht. 70% gehen an die Rechteinhaber, 30% bleiben bei uns.
Das ist auch so bei uns.
Genau. Das ist ungefähr
Das sagen wir auch, genau. Okay. Das ist ganz klar. Also 70% aller Einnahmen gehen an die Rechteinhaber.
Okay, das ist
das sind auch Werbeeinnahmen. Das sind jetzt nicht nur, wenn du einen Zehner bezahlst im Monat, sondern eben auch, wenn Coca-Cola bei uns eine Werbekampagne bucht für 100.000 Euro, gehen auch da 70% an die Labels über diesen Schlüssel. Also das ist bei allen Einnahmen so.
Okay, dann sind wahrscheinlich auch die Deals ganz andere, als dass man einfach nur sagt pro Stream, sondern es wird nachher aus dem großen Topf ausgerechnet, wer hat wie viel Plays gehabt insgesamt und dann ist es eher eine prozentuale Geschichte, als eine, die auf jetzt 0, so und so viel Cent festzulegen wäre.
Das ist ein sehr komplexes Konstrukt, so viel kann ich dazu sagen.
Ja, das glaube ich gerne. Ja. Schick mir das einfach noch rüber, ich gucke mir das mal in Ruhe an.
Ja, machen wir sofort hier nach. Ja.
Würde mich tatsächlich interessieren. Wobei ich ja eigentlich ich bin ja eigentlich auch ein Label. Aber diese Verträge sehen wir natürlich auch nicht, weil wir einen Dienstleister dafür haben. Also, aber ich guck mal, ob ich da nicht noch ein bisschen mehr Durchblick kriege. Apropos prozentuale Verteilung, gibt es sowas wie einen Song-Durchschnitt pro Premium-Kunden? Also könnt ihr sagen, im Schnitt hört der Spotify-Kunde
26 Songs pro Tag, fast 2 Stunden.
26 Songs pro Tag?
Fast 2 Stunden, ja, total. Da schließt sich wieder der Kreis zum Anfang des Gesprächs, zum ganzen Thema, wie entdecke ich neue Musik und so weiter und so fort. Wenn ich so viel Musik höre pro Tag, dann kann ich ja nicht nur meine Alben irgendwie so rauf und runter hören, die ich mir da so mal irgendwie zusammengestellt habe, sondern ich bin angewiesen auf Empfehlungen. Empfehlungen durch Freunde, Empfehlungen durch Medien, Empfehlungen durch Algorithmen. Das ist so ein wichtiges Thema und weil natürlich diese Musiknutzung auch nach oben gehen soll. Ja.
Wo die Apps natürlich, wobei ich 26 schon echt relativ viel finde, also überrascht mich, wobei die bei den Empfehlungsgeschichten wahrscheinlich auch diese internen Apps eine wichtige Rolle spielen, also redaktionelle Betreuung, die ihr quasi dadurch sehr gut auslagert an, was weiß ich, Rolling Stone oder Pitchfork.
Intro und so weiter.
Intro. Genau. Die machen das aber auch nicht einfach nur aus lauter Freude. Also gibt's, das hat nämlich jemand gefragt, ob angedacht ist, so ein Affiliate-Programm für DJs oder Moderatoren oder zu haben, sodass man Playlists hat, die tatsächlich moderiert werden. Ich folge dem dann, aber es ist jetzt vielleicht ein Promi. Also sagen wir mal, Paul Kalkbrenner macht jetzt plötzlich seine Playlists und schickt euch lauter neue Kunden. Da kam die Frage, ist sowas angedacht, dass es mal ein Affiliate-Programm gibt? Ich vermittle einen Spotify-Kunden und dafür kriege ich was ab oder so.
Das ist momentan nicht angedacht, nee. Okay. Das ist einfach kompliziert über eben diese Revenue Shares und so weiter und so fort. Also das ist sehr, sehr komplex. Das ist nicht angedacht. Aber was natürlich angedacht ist, also was du gerade angesprochen hast, Paul Kalkbrenner veröffentlicht eine Playlist und kann das natürlich veröffentlichen. Das machen wir schon. Und das wird ja auch so ein bisschen immer unterschätzt, diese Promotion-Wirkung, die eigentlich Spotify hat. Oder das wird eigentlich total unterschätzt. Ne? Also wir haben mehrere Milliarden Shares auf Facebook, wo die Leute einfach draufstellen, was sie für Musik hören und das dort eben abbilden. Weil es immer heißt, irgendwie bei Spotify wird nur Musik gehört und für die Promotion nutze ich dann Videoplattformen und Soundcloud und so weiter und so fort. Spotify funktioniert für die Promotion schon auch ganz gut. Weil dadurch, dass wir diese offene Schnittstelle haben, kann ich es ja überall, ich kann es mit meinen Blogs verlinken. Ich kann es, wie gesagt, auf Facebook verlinken und demnächst bald noch mit anderen tollen Plattformen. Und dann kann ich natürlich auch selber ein bisschen Traffic steuern. Ich kann ja selber als Band sozusagen die Geschicke in meine eigene Hand nehmen und kann sagen, pass auf, ich veröffentliche einen Song und ich promote den dann wirklich in meiner Community. Und das ist ganz spannend, weil sich dann so ein bisschen verändert, wie eigentlich Musik gemacht wird. Also wie das momentan noch läuft, Band, Album, 12 Songs drauf, alle 3 Jahre wird ein neues Album promotet, das ist ja eigentlich antik.
Glaubst du, das wird sich ändern?
Ja, das glaube ich wirklich.
Glaub ich auch.
Wir sehen das jetzt schon mit jungen Bands, mit denen wir zusammenarbeiten, so Wilhelm Tell hier zum Beispiel, die sagen, das Thema Song, oder also ich muss einen Song produzieren und ich muss den in meiner Community, bei meinen Fans irgendwie so bekannt machen und dafür nutze ich eben diese ganzen Tools. Aber dass ich jetzt ins Studio gehen muss, mich da einschließen muss für eine gewisse Zeit, um dann ein Album zu produzieren und das dann irgendwie, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Es geht sehr, viel über, über Playlists, es geht sehr viel über wirklich, ich bin darauf nicht mehr angewiesen. Das Album ist eigentlich ein Überbleibsel aus der Zeit, wo der Speicherplatz begrenzt war, weil es eben Vinyl war oder weil es CD war und dort passte eben nur so und so viel drauf.
Ja, wobei das Album natürlich auch noch eine Kunstform ist.
Natürlich.
Oder war. Also insofern, es gibt so ein, ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich bin etwas abgelenkt, weil vor diesem Fenster, auf das ich gucke, ein Riesenkran hin und her schwenkt und hoffentlich nicht mit der Abrissbirne kommt.
Das ist die Kanzler-U-Bahn.
Die haben... wo war ich gerade? Ach so, genau. Das Album, ja. Also einerseits sehe ich das auch und finde das auch eigentlich spannend, weil wir fast wieder in den 60s sind, weil da wurden auch, die Alben kamen da erst. Also eigentlich haben die Bands wirklich alle 2 Monate eine Single rausgehauen eher. Und dann kam das Album und da waren nochmal neue Songs drauf. Insofern wird das spannend, aber ich mochte das Album ja auch sehr als Kunstform. Aber naja.
Naja, das heißt nicht, dass es sich nicht geben wird, sondern ich glaube auch, dass es unterschiedliche Formen einfach vom Musikkonsum geben wird. Ich selbst höre natürlich auch Alben, ist ja klar. Und viele Alben haben auch einen natürlichen thematischen Zusammenhang, die ich dann auch wirklich durchhöre. Aber natürlich müssen wir als Plattformbetreiber, so hässlich dieses Wort jetzt ist, können wir uns nicht leisten, das irgendwie zu beurteilen, sondern da sind wir natürlich irgendwie neutral und sagen, okay, das, was die Menschen wollen, sollen sie
bekommen. Ist ja auch ein Trend, den es nicht erst als Spotify gibt.
Nee.
Wir waren gerade schon mal kurz so bei Co-ops mit anderen Unternehmen, auf redaktioneller Ebene zum Beispiel, mit den Apps. Dann machten jetzt die Runde so Co-ops mit Autoherstellern. Kannst du ein bisschen was sagen zu dem Thema Spotify mobil? Klar.
Ist im Prinzip für uns, ist da der Autohersteller das gleiche wie die Xbox, die du vorhin angesprochen hast. Überall, wo ich Musik höre, wollen wir natürlich, dass der Nutzer Zugang haben kann zu seinem Account. Und natürlich hören die meisten, oder viele, fast jeder, hört im Musikauto. Insofern machen wir gerade eben sprechen wir eigentlich mit allen Autoherstellern. Die Autohersteller haben natürlich auch erkannt, dass so das Armaturenbrett jetzt auch nicht mehr noch so lange so aussehen wird wie früher, so mit einem Radio und dann da schiebe ich dann so eine CD in so einen Schlitz, sondern dass natürlich dieses ganze Thema Connectivity und Connected Dashboards und wie es überall heißt, ist für die Autohersteller enorm wichtig. Das heißt, die entwickeln ja auch mittlerweile App-Umgebungen und Plattformen für ihre Dashboards. Und deswegen ist das für uns natürlich ein ganz wichtiges Thema, dass wir dort mit drauf sind, weil Menschen eben auch im Auto über Spotify Musik hören möchten. Das geht jetzt auch schon, indem ich irgendwie mein Handy da über so ein Kabel da anschließe oder über Bluetooth und dann muss ich es aber alles übers Handy steuern. Und diese Integration, wie jetzt mit Volvo, mit Ford und wie gesagt bald auch noch mit anderen Herstellern, die ermöglichen mir das eben wirklich direkt über, sozusagen über das Auto, über das Armaturenbrett wirklich auf meinen Account zuzugreifen. Super, super bequem. Oder bei Ford dann eben sogar noch mit Sprachsteuerung. Da muss ich noch nicht mal irgendwo drauf drücken.
Ich mache das ja auch. Ich ärgere mich dann immer, dass ich nicht vorher gesagt habe, offline hören und die Songs runtergeladen habe, weil ich dann im Auto denke, ah, jetzt hätte ich Lust. AC/DC wollte ich sagen, aber die gibt es ja nicht. Weiß ich nicht, jetzt hätte ich Lust, die Red Hot Chili Peppers zu hören. Und das klappt natürlich auf der Autobahn ganz selten, weil ich dann nur Edge habe als M-Empfang und so. Das ist immer ein bisschen anstrengend. Aber das heißt, diese Sachen werden dann integriert sein, einfach in diese Mediensteuereinheit. Da gibt es dann eine Spotify-App. Und kann ich sowas eigentlich synchronisieren? Dass ich sage, das, was ich offline hören möchte, markiere ich an meinem Rechner zum Beispiel und mein Auto lädt das dann auch runter, sobald es soweit ist? Oder...
Das geht, glaube ich, noch nicht.
Bisschen abwiegen.
Aber das ist generell natürlich ein sehr spannendes Thema. Da muss man aber auch ehrlicherweise sagen, dass da auch die Autoindustrie noch nicht so weit ist, dass es da einen festen Standard gibt. Ne? Also da werkelt jeder an seiner eigenen Plattform und da gibt es jetzt noch keinen technischen Standard. Da gibt es natürlich hochspannende Fragen überhaupt so. Also wie geht das Auto ins Internet? Über das Handy, was ich bei mir habe? Oder muss ich da eine SIM-Karte ins Armaturenbett reinschieben? Oder gibt es dann andere Technologien? Also das ist einfach eine Frage bezüglich Standards und was sich dann wirklich durchsetzt.
Wichtiges Thema, was ganz oft angesprochen wurde, Netzneutralität. Also die Koop mit der Telekom, die das möglich macht, dass T-Mobile-Kunden die Spotify-Premium-Kunden sind, müssen aber für den Traffic nicht bezahlen, beziehungsweise der Traffic geht nicht ab von dem, was sie bei T-Mobile gebucht haben. Da geht es natürlich, verständlicherweise stimmen die jetzt sagen, und da geht es jetzt genau in den Bereich der Politik, nämlich Netzneutralität. Was bedeutet das eigentlich, wenn Kunden verschiedener Anbieter plötzlich an unterschiedliches Internet bekommen? Habt ihr da eine generelle Haltung zu?
Ja, die Haltung ist ehrlich gesagt so, dass das nicht unser Thema ist. Weil das ist ja ein Telekom-Thema. Insofern, wir haben das ja nicht in irgendeiner Weise, können wir das ja nicht beeinflussen, wie die ihre Tarife gestalten und wie dort sozusagen, welche Leistung dort zur Verfügung gestellt wird. Grundsätzlich, ich finde es eigentlich ganz, ganz charmant und ganz smart, weil es eben bedeutet, dass ich als Nutzer mehr Freiheit habe, mir eben nicht vorher immer überlegen muss, was ich eigentlich offline abspeichere, sondern ich kann das auch einfach mal durchlaufen lassen, wenn ich einen guten Empfang habe. Und dann ist mein Datenvolumen nicht sofort begrenzt. Also für uns ist es, für die Nutzer ist es, glaube ich, ein total spannendes Thema. Aber es ist schon richtig, dass es natürlich politisch brisant ist. Aber wir haben ja diese Vereinbarung in der Form nur mit der Telekom. Also insofern ist das ja exklusiv.
Das ist ja das Problem. Wenn ihr sie mit jedem Mobilfunkanbieter hättet, dann wäre es ja nicht mehr so schlimm.
Aber jeder andere Mobilfunkhersteller spricht natürlich auch mit vielen anderen Streaming-Dienstleistern.
Ja, insofern. Ja, genau, aber genau dann ist man doch in diesem Schlamassel. Also dass dann plötzlich, wenn jetzt YouTube anfängt, spezielle Deals zu machen, dann gibt es plötzlich, ist YouTube nicht mehr gleich YouTube. Und so ist bei zwei rein kommerziellen Anbietern, ist es vielleicht noch verständlich, dass die sagen, okay, wir machen hier einen Deal und dann sind unsere Kunden besser gestellt. Aber im Großen und Ganzen ist es schon schwierig.
Ich finde das Thema nicht so schwierig. Also wir sind eigentlich also unser Service Spotify an sich ist auch, wir sind auf jeder Plattform drauf. Wir sind irgendwie auf Android und auf Windows und auf iOS. Demnächst einen Webplayer, den jeder nutzen kann. Wir haben Desktop-Apps für alle Systeme. Also insofern sind wir da eigentlich sehr breit aufgestellt. Ich weiß gar nicht, früher gab es auch Musikdienste, die man nur mit einem bestimmten Gerät oder einem bestimmten Telekommunikationsanbieter oder nur einem bestimmten ich weiß nicht, ich erinnere mich früher, gab es mal Nokia Comes with Music oder so. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt.
Das also, stimmt.
Da habe ich ein Nokia-Handy gekauft und da hatte ich dann auch die ganze Musik mit dabei. Also insofern, da sind wir ja eigentlich sehr, sehr frei. Und wie gesagt, dieses Bandbreitenthema erledigt sich sowieso, denke ich, allein von alleine, weil natürlich die Bandbreiten so schnell ansteigen wie alles andere. Das wird schon in kurzer Zeit eigentlich vergessen sein.
Also du gehst davon aus, dass wir sowieso demnächst alle eine Flatrate haben, die...
Ich glaube schon, ja.
Denke ich auch. Okay, wir können abschließend nochmal mit so ein bisschen Zukunftsvision. Du hast vorhin gesagt, Spotify ist eigentlich ein recht kleines Unternehmen, auch was die Nutzerzahlen angeht, und es gibt euch noch nicht lange. Euer Chef und Gründer Daniel Ek hat gesagt, dass ihn deswegen Profitabilität im Moment gar nicht interessiert. Also, interessante Aussage für den CEO, aber er sagt halt, im Moment ist Wachstum das Einzige, was wichtig ist. Und das scheint auch wichtig zu sein, weil die Verlustzahlen der letzten Jahre schon sehr, sehr hoch sind. Also ich habe das mal zusammengetragen und komme auf etwas so um die 620 Millionen in den letzten Jahren, die da versenkt worden sind, dadurch, dass Spotify halt noch nicht sich selber tragen kann. Was braucht es denn, damit sich das trägt, damit das, was wir vorhin drüber geredet haben, vielleicht ja auch mal die Zahlen und die Verteilungszahlen noch mal anders aussehen können und so weiter. Also was schätzt du selber ein, in welche Richtung muss Spotify wachsen? Das geht ja nicht immer nur um Masse, sondern es geht auch darum, wo seid ihr platziert und so weiter. Ihr seid schon wahnsinnig gut verteilt, was du gerade alles erwähnt hast, jetzt hin bis zur Mobilität in Autos und so.
Das geht aber gerade erst los. Also da haben wir noch keinen einzigen Nutzer.
Klar, das geht erst los. Aber wo muss Spotify hingehen? Weil avisiert werden 900 Millionen Umsatz jetzt für 2012. Ich weiß nicht, ob ihr da schon Zahlen habt. Also ob es da schon offiziell Zahlen gibt. In 2011 lag der Verlust irgendwie bei einem Viertel. Das würde also für 2012 bedeuten 200 Millionen Verlust. Das ist ja alles dann doch sehr viel Geld, was man auch wieder einspielen muss. Also wie viele Milliarden Nutzer braucht ihr eigentlich, bevor sich das alles tatsächlich trägt? Oder sind das so Sachen?
Ja, also ich glaube nicht, dass es Milliardennutzer sind. Also das, was ich schon, oder was du eben auch gesagt hast, wir sind noch ein relativ kleines Unternehmen mit 24 Millionen Nutzern. Wenn man sieht, dass wir aber jetzt schon für die Musikindustrie eigentlich der zweitwichtigste Umsatzbringer sind und jetzt schon, also damit man das, dieses Wachstum, also damit man das mal verdeutlicht bekommt, also wir haben bis Ende letzten Jahres 500 Millionen Dollar ausgezahlt an die Musikindustrie. Wir gehen davon aus, dass wir allein im Jahr 2013 den gleichen Betrag auszahlen. Also insofern seit unserer Gründung 2008 bis 2012 eine halbe Milliarde ausbezahlt und 2013 alleine auch. Also daran sieht man, wie wir eigentlich, dass das Wachstum schon sehr schnell ist und wir dort eigentlich jeden Monat unsere Zahlen nach oben korrigieren müssen. Und das ist für uns der wichtigste Teil. Also insofern, wir wollen natürlich in vielen Ländern aktiv sein. Wir möchten, dass einfach jeder Mensch, der gerne Musik hört, das über unseren Dienst macht und nicht über Musikpiraterie oder illegale Dienste. Und wenn wir das schaffen, dass die Mehrheit der Menschen über Spotify Musik hören, dann werden wir da sehr erfolgreich sein. Aber momentan launchen wir eben viele neue Länder. Also wir haben, wie gesagt, Deutschland, wir feiern heute ersten Geburtstag. In der Zwischenzeit kamen Australien, Neuseeland, Portugal, Italien, Polen, Irland, also noch so viele andere Länder dazu, allein in diesem einen Jahr. Sowas kostet erstmal Geld.
Das heißt, ihr seid noch nicht mal in ganz Europa?
Wir sind jetzt gerade in ganz Europa, wir sind noch nicht mal in Asien. Also insofern, da ist schon überall noch Potenzial da. Also wir sind noch gar nicht so groß. Also insofern, wir müssen dort wachsen. Wenn es so sein sollte, dass irgendjemand sagt, das Ganze muss profitabel werden, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass unsere Company auch profitabel sein könnte. Aber das Wachstum kostet einfach Geld. Also in den USA groß zu werden und so einen wichtigen Markt zu besetzen, da muss man schon den einen oder anderen Mitarbeiter einstellen. Und natürlich ist Musik auch kein billiger Content. Das muss man ja auch sagen. Das kostet schon eine Mark 50, was wir dann machen. Also insofern, wir haben tollen Content, wir haben tolle Partner, aber es ist eben auch, wie gesagt, es ist ein Premium-Content, den wir eben auch refinanzieren müssen. Deswegen läuft eben auch im kostenlosen Bereich Werbung, weil es gibt eben keine kostenlose Musik. Entweder der Werbekunde zahlt dafür oder ich oder du.
Funktioniert das gut mit der Werbung? Ich habe Spotify lange erstmal so benutzt und habe nie Werbung gehört.
Doch, das funktioniert ja sehr gut. Wir steuern die Werbung sehr, sehr vorsichtig aus. Also wir haben da wirklich so ein eisernes Gesetz, dass kein Nutzer eine Werbebotschaft mehr als 5-mal hört oder so. Okay. Also insofern, das versuchen wir sehr, sehr vorsichtig
zu machen, dass die Nutzer nicht genervt sind. Auch schon seit vielen Monaten Premium-Nutzer, allerdings nicht wegen der... Ich habe nicht gewechselt wegen der Werbung, die ich ja nie gehört habe, sondern doch einmal habe ich Werbung gehört, stimmt. Ich weiß aber nicht mehr für wen. Sondern hauptsächlich wegen der Offline-Geschichten und so weiter, auf allen Geräten. So.
Genau.
Stefan, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, dank dir.
Es sieht, kann ich euch sagen, die ihr es ja nur hört, und ich sehe, das ist nicht so, dass das Büro voller Girlanden hängt. Und ich habe kurz überlegt, ob ich einen Kuchen mitbringen muss. Dann dachte ich, nee, das kommt irgendwie anbiedernd. Trotzdem nochmal herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr Spotify und egal wie man es alles sieht und egal was in den nächsten Jahren passiert, weil wie wir wissen, im Internetgeschäft geht das alles ganz, ganz schnell, es gibt viele Mitbewerber, man weiß nie, was alles noch passiert, aber ganz sicher ist, dass diese Form der Musiknutzung, wie Spotify sie unter anderem anbietet, schon für einen gewaltigen Schub gesorgt hat, und ich glaube, da sind wir uns dann alle einig, dass das schon mal eine tolle Sache ist.
Ja. Für mich auch.
Dank dir.
Dank dir.
Tschüss.
Dankeschön. Ciao, ciao.